Bevor ich im Detail erkläre, was die Schokolade mit dieser Predigt zu tun hat, muss ich doch nochmal sagen, der Spaßtag, 5 Buchstaben, das ist der super praktische Arbeitseinsatz und so. Also macht total Sinn, unser Gemeinderenovierungstag, das muss man sich einfach merken. Am Anfang dieser Predigt möchte ich euch gerne eine Frage stellen. Vielleicht bewegt ihr euch so ein bisschen durch die Predigt hindurch und vielleicht auch nach dem Gottesdienst. Und diese Frage lautet, wie geht es dir eigentlich gerade mit deiner Jesus-Nachfolge? Wie geht's dir gerade mit deiner Nachfolge? Das ist doch eigentlich das, diese Jesus-Nachfolge, weswegen zumindest die meisten von uns eigentlich hier sind, eigentlich hier in die Gemeinde kommen. Dass Jesus euch irgendwann beim Namen gerufen hat, ihr so einen Moment hattet, wo ihr wirklich gemerkt habt, hey, da ist jemand. Da ist jemand, der ist viel größer als ich und der spricht mich an. Und ihr dann gesagt habt, ja, hey, dem möchte ich folgen, dem möchte ich glauben. Und wie ist es euch seitdem ergangen? Und wie geht's jetzt gerade dieser Jesus-Nachfolge? Vielleicht bist du jemand, der ist da total leidenschaftlich hineingestartet und dein Leben hat sich von jetzt auf gleich auf links gedreht und du hast alles anders gemacht und hast gebrannt für Gott und hast wirklich Himmel und Erde in Bewegung gesetzt und dann hast du irgendwann gemerkt, oh, also so langsam merke ich aber auch, aber die großen Offenbarungen, die bleiben ein bisschen mehr aus. Und das alltägliche Leben, das vereinnahmt mich doch schon irgendwie auch sehr. Und da noch diesen Jesus wiederzusehen, der mich am Anfang angesprochen hat, das ist vielleicht gar nicht so leicht. Oder du bist auf der ganz anderen Seite. Du bist vielleicht skeptisch eher und mit vielen Fragen und Zweifeln in den Glauben hineingestartet und durftest aber merken, dass diese Fragen und Zweifel mit der Zeit, mit der du mit Jesus unterwegs bist, immer mehr so an Kraft verloren haben. Und je mehr du mit anderen Christen auch darüber gesprochen hast, desto besser wurde es. Und eigentlich ist es so einfach eine ganz stetige Aufwärtskurve. Vielleicht hast du noch gar nichts mit Jesus zu tun oder kannst damit noch gar nichts anfangen oder bist irgendwo mittendrin und völlig dazwischen. Aber ich will dich einladen, da mal drüber nachzudenken. Ja, vielleicht nach dem Gottesdienst auch ins Gespräch darüber zu kommen. Diese Frage bekommen wir selten gestellt. Wie geht's dir eigentlich in deinem Glauben? Die ist auch sehr sensibel, die ist auch sehr tief, die kann auch sehr intim sein. Gerade dann, wenn man eine Krise hat, will man nicht mit jedem drüber reden. Aber eine Person zu haben, mit der man gut und vertrauensvoll darüber reden kann, das ist wertvoll. Auch im Kirchenjahr geht es heute um diese Frage, um den Ruf Jesu in die Nachfolge und um die Kosten dieser Nachfolge. Also, dass es eben nicht einfach nur leicht ist, Jesus hinterherzugehen. Es ist nicht nur ein Ponyhof, nicht nur Spaß, sondern nein, es kostet auch wirklich was. Und komischerweise wird das an einem echt merkwürdigen Text heute dargestellt. Der wurde für dieses Thema ausgesucht und der steht in Amos 5, 21 bis 24. Und da steht, ich hasse, ich verwerfe eure Feste und eure Festversammlung kann ich nicht mehr riechen. Denn wenn ihr mir Brandopfer opfert, missfallen sie mir. Und an euren Speiseopfern habe ich keinen Gefallen. Und das Heilsopfer von eurem Mastvieh will ich nicht ansehen. Ich halte den Lärm deiner Lieder, halte ich von mir fern. Und das Spiel deiner Harfen will ich nicht hören. Aber Recht ergieße sich wie Wasser und Gerechtigkeit wie ein immer fließender Bach. Bei erster Betrachtung sagt dieser Text weder etwas über einen Ruf in die Nachfolge, noch etwas über die Kosten von Nachfolge. Genau genommen ist es eine Strafrede Gottes zu seinem Volk. Und es ist eine Strafrede, in der er sagt, ich hasse euren Gottesdienst. Er gefällt mir absolut nicht. Die Riten und die Gebräuche und all das, was ihr hier gerade macht, das kann mir gestohlen bleiben. Es interessiert mich nicht. Ich finde, das Faszinierende daran ist aber, dass Gott dem Volk, dem er jetzt diese Rede stellt, diese Riten, das Ritual, diese Opfergaben, dass er denen das extra gegeben hat. Er hat denen das ja eigentlich als Gebot aufgetragen. Er hat denen das als einen Brauch mitgegeben, damit Gott unter dem Volk leben kann, beziehungsweise das Volk in der Gegenwart Gottes leben kann. Diese Opfer, die hier beschrieben werden und dieser Gottesdienst, der Gesang, das hat alles einen guten Sinn gehabt und Gott war derjenige, der das aufgetragen hat. Aber auf einmal sagt er hier, ich kann das alles nicht mehr sehen. Das, was ich euch aufgetragen habe, davon will ich gerade einfach überhaupt nichts wissen. Im Gegenteil, das alles missfällt ihm sogar sehr. Das zeigt uns ganz genau, Gott setzt Gesetze, Gebote, Anweisungen, Richtlinien. Also was gibt Gott uns Menschen nicht nur einfach so, weil das sein muss. Weil Gott Spaß dabei hat, dass er uns eine Regel gibt, die aber keinen Grund hat. Er gibt uns das alles nicht einfach so, sondern immer mit einem Ziel. Gott verfolgt mit den Dingen immer ein Ziel, die er uns aufgibt. Und dieser Zielgedanke, der hier dahinter steckt, der steht im letzten Vers. Es gehe aber Gerechtigkeit von euch aus. Fließe wie ein reißender Bach von euch. Das ist der Vergleichspunkt. Das ist der Gegensatz, der hier gesetzt wird. Gott sagt, all das gefällt mir nicht, solange nicht Gerechtigkeit von euch ausfließt wie ein reißender Bach. Dieses Aber nach der Strafrede, das zeigt den Zielgedanken. Gott geht seinen Weg mit den Menschen. Gott gibt den Menschen Regeln und Gebote, damit da etwas passiert. Damit das Leben der Menschen miteinander und mit Gott besser wird. Damit da ein gutes Leben entsteht. Das ist eigentlich was total Schönes. Das ist was richtig Gutes und Menschliches. Das Streben nach Glück ist so ein Film, der ist echt bewegend, aber es ist eben was zutiefst Menschliches, darüber nachzudenken, wie sieht denn gutes Leben aus? Es ist normal für uns zu überlegen, okay, wie kann ich meine Situation, mein Leben verbessern? Aber Gott sagt, ja, das ist total richtig, aber du musst dabei auch aufpassen, dass du währenddessen nicht die Situation von anderen verschlechterst, sondern dass es miteinander um ein gutes Leben geht. Es geht um Gerechtigkeit. Das ist der Zielgedanke, den Gott hier hat. Aber was ist eigentlich Gerechtigkeit bei Gott? Wenn wir das Wort Gerechtigkeit hören, dann ist es so, dass wir ganz schnell unser Verständnis, das wir aus unserer Welt, aus der Gesellschaft, vielleicht aus der Geschichte kennen, da mit hineinnehmen in dieses Wort. Und ja, das ist häufig ein Verständnis von Gerechtigkeit, die so auf einem Ausgleich beruht. Also jeder erhält das, was er für seine oder ihre Taten verdient hat. Das ist so das Bild einer ausgleichenden Waage. Das heißt, wenn ich etwas Schlechtes mache, muss auf der anderen Seite entsprechende Strafe kommen, damit sie ausgeglichen ist. Manche denken auch, wenn mir etwas Gutes passiert, muss mir auf der anderen Seite was Schlechtes passieren, damit es ausgeglichen ist. Also jeder erhält das, was er sich verdient hat. Im Guten wie im Schlechten. Also Strafe oder Ausgleich oder Belohnung. Ungerecht Behandelte erhalten Recht und Schuldige erhalten Strafe. Aber das ist nicht die Vorstellung von Gottes Gerechtigkeit, die wir in der Bibel finden. Diese Vorstellung der Waage, das ist eine sehr vom Kapitalismus geprägte oder von der griechischen Göttin Justitia, die mit verbundenen Augen eine Waage in der Hand hält, beeinflusste Vorstellung. Aber Gottes Gerechtigkeit ist eine Gerechtigkeit des guten Lebens und der Liebe. Gott hat keine verbundenen Augen, sondern Gott sieht ganz genau hin, wer da ist und welcher Mensch da sitzt und wie es dem ergeht und wird mit all seiner Liebe um diesen Menschen kämpfen. Es gibt einen Pastor und Dozenten in Erlangen, Martin Benz heißt er, der beschreibt das mit wirklich schönen Worten. Wenn man sich den Begriff Gerechtigkeit im Alten Testament genauer anschaut, dann ist sie gerade nicht die unparteiische und ausgleichende Gerechtigkeit, die jedem zuteilt, was er verdient, sondern sie ist der leidenschaftliche Einsatz Gottes für die Armen, Unterdrückten, Entrechteten, Ausgestoßenen, Leidenden, Benachteiligten, Witwen und Waisen. Gottes Gerechtigkeit ist von seiner Liebe zum Ein Moment. Gottes Gerechtigkeit ist von seiner Liebe motiviert. Gerechtigkeit wird überall dort verwirklicht, wo die Liebe zum Zug kommt und das letzte Wort hat. Und diese Liebe ist nicht billig. Sie hat nichts mit Romantik oder fehlenden Prinzipien zu tun. Sie ist das anspruchsvollste und herausforderndste, was der Glaube an Gott von uns fordert. Gottes Gerechtigkeit heißt, mit einer solchen Liebe in die Welt zu schauen und den Menschen nachzueifern, die verloren sind, die vergessen sind, denen es schlechter geht als uns selbst. Gottes Gerechtigkeit ist eine Gerechtigkeit, die Menschen herstellen will zu ihrer Gotteswürde zurück. Es ist nicht einfach so, dass da Strafe passiert. Wir sehen das in der Geschichte zwischen Jesus und Zachäus. Zachäus, der hat wirklich einiges auf dem Kerbholz, aber Jesus geht nicht zu ihm und straft ihn, so wie er es verdient hat, sondern er geht mit ihm essen. Er sucht ihn mit seiner Liebe, er überzeugt ihn durch seine Liebe. Und die Liebe, die bewegt Zachäus, das wieder gut zu machen, sogar besser zu machen, was er getan hat, aber eben nicht die Strafe. Und das ist das Herz dieser Sache. Das ist es, worum es in diesem Text hier geht. Das ist der Zielgedanke aller Gebote Gottes. Und wenn die Gebote und die Dinge, die wir als Christen machen, nicht mehr mit diesem Zielgedanken übereinstimmen, dann hat das nichts mehr mit Gott zu tun. Dann sagt Gott in diesem Text, damit will ich nichts mehr zu tun haben. Wenn das, was ihr tut, nicht der liebenden Gerechtigkeit dient, dann können wir uns das auch sparen. Dann können wir uns das auch lassen. Dann stinkt das, Gott. Und das zeigt uns, es geht für uns wirklich darum, die Lobpreis, wunderbar, super gesungen, Abendmahl, Gemeindehaus, alles total toll. Die Gebete, die wir sprechen, die Gemeinschaft, die wir haben, es ist super menschlich, fühlt sich das toll an. Aber der Zielgedanke ist eigentlich liebende Gerechtigkeit. Reich Gottes verherrlicht und gebaut und verbreitet auf Erden. Darum geht es eigentlich. Tun wir das so? Alles, was wir tun nach diesem Zielgedanken? Für jemanden wie mich, der seinen Beruf sehr viel damit verbringt, Gottesdienste zu planen, ist das eine wirklich sehr herausfordernde Botschaft. Da muss ich mich echt fragen, puh, bestehe ich vor dieser Strafrede? Dient alles, was ich tue, alles, was wir planen, der liebenden Gerechtigkeit Gottes? Ich muss mich fragen, bestehe ich davor? Wie geht dir das? Bestehst du davor? Ist alles, was du tust, mit dem Zielgedanken der liebenden Gerechtigkeit? Ich merke, eigentlich verliere ich nur bei diesem Anspruch. Ich merke, dass bei aller Anstrengung, die ich unternehmen mag, liebende Gerechtigkeit in dieser Welt zu leben, oder alle Anstrengungen, nicht neue Ungerechtigkeit zu verursachen, ich es eigentlich nicht schaffen kann. Wir haben die Fairtrade-Schokolade, die kostet mich etwas, die kostet mehr Geld, da ist sie. Und es ist super und ich kann die kaufen und damit habe ich schon mal nicht mehr Ungerechtigkeit verursacht, sondern Menschen fair behandelt. Dann müsste ich aber auch gleichzeitig noch Fairtrade-Kaffee, Fairtrade-Klamotten, Fairtrade-Milch und eigentlich alles andere auch noch fair kaufen. Und ich merke, das kann ich mir gar nicht leisten. Ich kann mir das gar nicht leisten. Und dann merke ich, ich stoße an die Grenzen meines Lebens. Ich stoße an die Grenzen von dem, was ich eigentlich überhaupt kann. Wir sind schon in einem System, das nicht gerecht funktioniert. Es geht nicht. Und trotzdem sagt Gott, darum geht es. Und ich finde, so langsam spürt man, welche Kosten der Nachfolge hier auch aufgezeigt werden. Denn immer selber für Gerechtigkeit leben zu wollen, während es vielleicht die anderen um einen herum oder das System, in dem man lebt, nicht tut, das kostet einen was. Das kostet einen was. Immer den richtigen und den hohlen und den schmalen Weg gehen, das ist anstrengend. Und vielleicht wissen wir sogar manchmal besser als andere, was dieser hohe, richtige Weg ist. Wäre ja schön. Aber das gibt einem noch mehr die Verantwortung, den dann auch zu gehen. Und gerade wenn die anderen es nicht tun, gerade wenn man das Gefühl hat, es bringt ja eigentlich nichts und wir machen es nur, weil es das Richtige ist, dann fängt das richtig an, etwas zu kosten. Dann wird das richtig schwierig, immer noch das Richtige zu machen. Und noch darüber hinaus. Gerechtigkeit fängt ja nicht nur bei dem an, was ich kaufe, sondern auch, wie ich mich verhalte. Wie sehr ich vielleicht in meinem Alltag die Menschen integriere und an die denke, die Gesellschaft ansonsten vergisst. Mich um die kümmere, wo eigentlich niemand Lust hat, sich um diese Menschen zu kümmern. Das ist das, was Jesus macht. Das ist das, worüber er in der Bergpredigt redet. Die Vergessenen selig zu preisen und zu denen hinzugehen. Für Gerechtigkeit zu sorgen. Und da merke ich, boah, also bevor ich mich wirklich mit meiner meisten Zeit um diese Menschen kümmere, um die sich niemand kümmern will, ruft das Sofa. Ruft die Couch, ruft das Bett, ruft meine Bequemlichkeit, mich eigentlich dazu bequem zu sein und eben nicht die Gerechtigkeit, mich etwas kosten zu lassen. Und ich merke, boah, ja, der Text zeigt mir ganz schön krass auf, was Nachfolge kosten kann, auch mich an Kraft. Klar, vielleicht bist du gerade selbst einer der Vergessenen. Einer der Schwachen, der Kranken. Vielleicht müssen sich andere gerade eher mal um dich kümmern. Aber auch in dieser Zeit ist es spannend zu gucken, wo kann man der Gerechtigkeit, der liebenden Gerechtigkeit nachkommen. Und sei es nur, dass man sich selbst zum Herz Gottes trägt. Ich merke aber, es wird deutlich, ich schaffe es nicht, diesem Anspruch zu genügen. Dieser Gerechtigkeit, dieser Aufforderung, diesem Ruf in der Nachfolge, ich scheitere immer wieder daran. Und dieser Text zeigt uns eine zweite Sache. Gott hält über Amos diese Strafrede seinem Volk und er wusste damals schon, die schaffen es nicht. Mit diesen Geboten und Gesetzen, mit den Opfern, das funktioniert nicht. Und Gott hatte damals schon den Plan gefasst, dass er etwas verändern muss. Er hatte den Plan schon, dass er, und das zeigt diese liebende Gerechtigkeit auf, wie keine zweite Sache, dass er selbst in die Welt hineinkommt und dass er diese liebende Gerechtigkeit vorlebt, uns vormacht, wie bei Zachäus, dass er sagt, hey, ich gehe hin und ich liebe zuerst. Gott kam für mich auf diese Welt, als ich noch Sünder war. Gott liebt zuerst. Gott hatte schon einen Plan, wie er diese Situation lösen wollte. Und genauso ist es jetzt auch, wenn wir merken, wir schaffen es gar nicht, diesem Anspruch zu genügen. Gott sagt, ja, okay, vielleicht schaffst du es nicht, dem zu genügen. Trotzdem versuche, wo du kannst, dieser Gerechtigkeit nachzujagen. Diesen Auftrag haben wir, diesen Ruf in die Nachfolge. Aber er wusste, für die Momente, in denen wir es nicht schaffen und in denen wir scheitern, braucht es immer noch eine Lösung, eine Erlösung. Und hat diesen Plan uns mitgegeben, hat diesen Plan uns schon offenbart, hat schon gesagt, Leute, ich habe angefangen, euch zu erlösen und die Gottes Liebe auf Erden hier offenbar zu machen und euch zu zeigen und das Reich Gottes anzufangen und aufzubauen. Es gibt zumindest die Chance, dass Sünden vergeben werden, dass Herzen sich umkehren und einen Weg der Gerechtigkeit gehen. Aber ganz fertig ist es eben noch nicht. Und dafür hat er schon mitgeplant und hat gesagt, ja, es braucht immer noch Erlösung. Die Welt ist noch nicht wieder unglaublich gut. Und deswegen ist jeder Moment, in dem wir merken, wir schaffen es nicht, diesem Anspruch zu genügen, ein Moment, in dem wir uns die Gnade Gottes groß werden lassen können. Da, wo wir merken, wir scheitern in den Ansprüchen, wir scheitern an unseren Mitmenschen, wir scheitern an Gott, da ist doch der Moment, für den Jesus ans Kreuz gegangen ist und gesagt hat, dafür sterbe ich hier. Dafür löse ich alles auf, und mach dich frei. Die Momente, in denen wir scheitern an dem Anspruch Gottes, sind die Momente, in denen die Gnade Jesu am Kreuz für uns groß wird. Und wir merken dürfen, oh, ich habe es nicht geschafft. Die Welt braucht noch einen Erlöser. Und vor allen Dingen, ich brauche noch einen Erlöser. Und ich brauche noch Jesus. Und ich nehme diese Gnade neu für mich in Anspruch. Und manchmal empfinden wir so etwas wie Weltschmerz, dass wir das Gefühl haben, boah, die Welt ist so schlecht. So viele Kriege, so viele Krisen, so viel Schlimmes und all das kann auch ein Hinweis werden auf diesen Plan Gottes, der noch aussteht. Dass er gesagt hat, die Welt ist eben noch nicht fertig erlöst. Die Erlösung kommt eben erst noch. Und all diese Dinge, dieser Weltschmerz zeigt uns, wir brauchen immer noch Jesus. Wir brauchen immer noch seine Gnade. Und so werden die Momente des Scheiterns, die Momente des Weltschmerzes, Momente des Kreuzes und Momente der Gnade. Ich finde, dieser Bibeltext ruft uns einen Satz besonders zu. Komm zurück zum Herz der Sache. Das ist es, was Gott hier straft, dass er gesagt hat, Leute, ihr habt die Dinge in etwas anderes verkehrt, als dass sie eigentlich gedacht waren. Also kommt zurück zum Herz der Sache, zur liebenden Gerechtigkeit, zum guten Leben. Und dieser Satz ist nicht nur in unserer Nachfolge wichtig, sondern auch in fast allen anderen Lebenssituationen. Wenn du dich selbst anfängst, gering zu schätzen, weil du es vielleicht einfach gerade nicht so schaffst, wie du es gerne hättest, komm zurück zum Herz der Sache. Du bist geliebtes Kind Gottes, wertvoll von Beginn an, egal was du tust. Vielleicht bei deinem geliebten Hobby, das sich in letzter Zeit immer mehr wie so eine Pflicht anfühlt und eigentlich nicht mehr richtig Spaß macht, komm zurück zum Herz der Sache. Es geht um Entspannung, es geht um Spiel und Spaß, um Freizeit, nicht um Pflicht. Vielleicht in einer Beziehung, einer Freundschaft oder einer Ehe. Auch diese Dinge können sich manchmal in Sachen verkehren, als dass sie von Anfang an gar nicht gedacht waren. Komm zurück zum Herz der Sache. Es geht um Vertrauen, es geht um Liebe, es geht um Gemeinschaft. Und eben vielleicht in unserem Glauben. Vielleicht ist auch der manchmal etwas verkehrt, was er von Anfang an eigentlich gar nicht hätte sein sollen. Vielleicht hängt er nur an irgendwelchen leeren Traditionen, die gar nicht mehr an das Herz dahinter gekoppelt sind. Dann ruft Jesus heute in die Nachfolge und sagt, komm zurück zum Herz der Sache, zum Herzen Gottes, zum Herzen Jesu. Und dieses Herz der Sache ist liebevolle Verbundenheit und Gemeinschaft und Beziehung mit Gott. Denn aus dieser Beziehung, aus dieser Verbundenheit fließt Gerechtigkeit, wie sie Gott gefällt. Das ruft uns Jesus zu. Komm zurück zum Herz der Sache. Und in diese Gemeinschaft, in diese Beziehung können wir heute auch ganz bewusst im Abendmahl gehen, zu dem euch Jesus herzlich einlädt. Zu ihm zu kommen und Anteil mit ihm zu haben, Gemeinschaft mit ihm zu haben und zu feiern, dass Gott uns mit seiner Liebe gerufen hat in die Nachfolge. Und bevor wir jetzt zum Abendmahl übergehen wollen, wollen wir ein Lied singen als Antwort auf die Predigt. Herr, ich komme zu dir. Schenk mir ein neues, ungeteiltes Herz. Amen.